In dieser Woche kamen ja Künstler zu Wort, hier in der kleinen Audiodatei. Heute ein Meister des Swing, mit dem ich im Laufe des Jahres eine Verabredung habe. Wir tauschten uns kürzlich aus, ich glaube auch kontrovers, über den Ukraine-Krieg und kamen irgendwie beide darauf, wir wollten uns doch schon immer mal treffen. Anlass gesucht, eine neue Veröffentlichung des Swing Dance Orchestras des André Hermlin im Laufe des Jahres. Etwas, worauf ich mich freue, gerade nachdem ich dieses bestechend ehrliche Interview entdeckt habe, auf der Seite Bundesstiftung Aufarbeitung. Natürlich der SED-Diktatur, meine lieben Gequälten und Gequälten Tonton. Die Worte des Hermlin gehen zugespitzter mit immer größerer Schärfe direkt in dieses Tor.
Wir gehen sehenden Auges in den Untergang dieser Republik im Moment. Ich weiß nicht, ob man das aufhalten kann. Ich hoffe natürlich sehr darauf, dass sich das irgendwie aufhalten lässt. Aber es ist sehenden Auges. Und ich sag das schon seit einigen Jahren. Und immer kam dann von Leuten, mit denen ich sprach, auch irgendwelchen Politikern, dann, Herr Hermlin, Sie übertreiben, diese Schwarzmalerei und so. Das hat vor einem Jahr aufgehört. Und das macht mich wirklich nervös. Man widerspricht mir da nicht mehr.
Auch ich kenne dieses spöttische, ach, das wird schon nicht so heiß gegessen. Aber mittlerweile werden die Stimmen ruhiger und ruhiger.
Die Teilung eines Landes ist ja kein natürlicher Zustand. Und ich erinnere mich noch, als ich in der Schule war, fuhren wir manchmal mit der S-Bahn von Pankow Richtung, damals hieß das noch Leninallee. Und da fuhr man ja durch dieses Niemandsland zwischen der Mauer sozusagen, zwischen der Mauer hindurch. Und ich weiß noch, dass wir oft darüber redeten, wie provisorisch das aussieht und dass das ja bestimmt nicht bleiben wird. Und wir konnten uns natürlich nicht vorstellen, wann das dann verschwindet oder sowas. Aber dass es irgendwie kein Bauwerk auf Dauer sein würde, das haben wir damals mit den, also ich habe jetzt das mit meinen Schulfreunden, haben wir das öfter besprochen. Ich glaube im Übrigen, ich war damals, als es geschah, als die Mauer fiel und es alles zulief auf eine Wiedervereinigung des Landes, ich war zunächst einmal nicht so begeistert. Einfach deswegen, weil ich mir ja doch erhofft hatte in meiner grenzenlosen Naivität eine Reform des Sozialismus nach Dubček-Vorbild oder nach Gorbatschow-Vorbild. Also schon eine, wie auch immer man sich das vorstellen konnte, eine Konföderation vielleicht, aber keine Wiedervereinigung. Das sehe ich heute anders. Also ich bin heute froh darüber, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Es sei ihm gestattet, ist ja immerhin auch Inhalt der Stiftung, für die er sprach. Hermlin war natürlich kein gewöhnlicher DDR-Jugendlicher. Er ist der Sohn von Stefan Hermlin, jüdischer Schriftsteller, Erzählungen, Essays, Lyrik. Einer der bekanntesten Schriftsteller der DDR, mir bekannt und beliebt. Durch die erste Reihe. Ich meine, Ende der 80er Jahre das Buch als Reprint gehabt zu haben. Nicht zuletzt, ob der Verfilmung zweimal auch in die Nähe gekommen zu sein. Einer Möglichkeit, mein Buch signieren zu lassen. Aber die Menschentrauben um Hermlin waren immer zu groß und die Parkuhren meiner Großeltern liefen zu schnell ab. Wenn sie heute hetzen, das wollte doch keiner wissen, das wollte doch keiner sehen, das wollte doch keiner lesen. Hermlin war Publikumsmagnet. Zweifel am Sozialismus der DDR hinterließ er bei mir nie. Wohl aber nahm ich gediegene bürgerliche Erscheinung wahr, sehe ihn mit Pfeifchen und gepflegten weißen Haaren. Ich kenne auch keine Bilder von Hermlin in Beanie oder Hoodie, wie man das Ganze heute nennt, immer in feinem Zwirren mit Schlips. Das weckt in mir Erinnerungen an die DDR. In meinem Umfeld damals waren mindestens 10 Leute, die ähnlich gekleidet waren, übrigens auch Mädchen. Ein Individualismus, den ich in der heutigen Primark-Uniformiertheit bei aller Freiheit nicht mehr wahrnehme. Über seine Kindheit nun aber André Hermlin selbst.
Also ich war ein sehr privilegiertes Kind in der DDR. Ich glaube, ich gehörte zu den privilegiertesten Kindern der DDR. Ich bin in den 70er Jahren jeden Sommer an den Lago Maggiore gefahren. Das haben schon viele Kinder im Westen nicht gemacht. Ich war in Paris, ich habe Neruda in Paris kennengelernt, ich war in Stockholm und habe Peter Weiß kennengelernt. Also ich habe ein völlig irrsinniges Leben gelebt, völlig unverdientermaßen natürlich. Und das Interessante ist nur, ich war nie in West-Berlin. Und ich konnte auch natürlich, ich fuhr nicht allein, ich fuhr mit meinen Eltern, wenn wir irgendwo hinfuhren, entweder in den Urlaub oder mein Vater als Vizepräsident des internationalen PEN war eingeladen nach London und so, dann fuhren wir mit. Aber ich bin nicht allein gefahren. So, und dann im Jahre 89 hatte ich dann im Frühsommer die Möglichkeit, nach West-Berlin zu fahren. Das ist ja eine zu lange Geschichte. Es hatte was damit zu tun, dass ich ein Auto hatte, das war kaputt und das konnte man nur in West-Berlin reparieren. Mein Vater hatte keine Lust und sagte, du fährst nach West-Berlin und machst das selbst. Kümmere dich darum. Und ich sagte, Papa, das ist also eine Mauer dazwischen. Und sagte, ja, und dann wurde das geregelt. Das heißt, geregelt wurde es immer auf die gleiche Weise. Heute kann man das ja offen und mit einem kleinen Augenzwinkern erzählen. Früher hat das mein Vater gemacht und dann so ab 82, 83 sagt er, du bist jetzt alt genug, du kümmerst dich selbst. Ich musste dann immer in die Kalbestraße fahren, ins Polizeipräsidium. Und da gab es verschiedene Etagen. Ich sag mal, die zweite war für normale Leute und ich musste in die dritte. Und da war immer der gleiche Spruch, guten Tag, mein Name ist André Hermlin, ich komme, hier gab es einen Anruf vom Büro Honecker. So, und das war dann durchgestellt worden, dass ich dann ein Visum zu bekommen hatte. Ich hatte auch meinen Pass immer selbst, jeder DDR-Bürger musste ja seinen Pass abgeben, ich hatte ihn. Und das war eben damals im Frühsommer 89, April, Mai würde ich mal sogar sagen, es war eher im Frühjahr. Und ich ging wieder in die Kalbestraße, weil ich ja schon das Visum holen sollte für unseren Sommerurlaub. Und dann sollte ich nach West-Berlin, 2 Tage West-Berlin. Also sage ich der Dame, hören Sie mal, ich brauche also das Visum hier und ist also 2 Tage West-Berlin und die Reise im Sommer. Dann sagt die Frau zu mir, ach, dann machen wir doch alles auf eins. Und ich sage, um Gottes Willen, ich dachte, das ist falsch, ich wollte ja alles richtig machen. Nein, nein, das muss getrennt sein. Und dann, nein, nein, wir machen alles auf eins. Und ich bin raus und komme wieder rein, und sie gibt mir den Pass dann und ich gucke rein und da stand dann drin, Visum nach West-Berlin, Bundesrepublik Deutschland, Österreich und Schweiz bis zum 31. Oktober 89. Und ich hatte verstanden in dem Moment, ich habe ein Dauervisum bekommen, ohne dass das überhaupt geplant war. Also sowas war möglich in der DDR. Glaubt kein Schwein, aber es war wirklich so, die Geschichte stimmt. Und dann bin ich im Mai 89 zum ersten Mal in West-Berlin gewesen. Ich weiß noch, ich fuhr auch damals die Invalidenstraße mit dem Auto rüber und ich fuhr auf diese Grenze zu und sagte mir selbst, hier kommst du nie rüber. Die lassen dich hier nie durch. Obwohl ich ein Visum hatte. Und dann haben die da gespiegelt und das alles und so. Und dann fuhr ich durch diese Zahnlücke durch und war plötzlich wie in einem Theater. Ein Vorhang öffnete sich und ich bin in einer ganz anderen Welt. Und obwohl ich ja überall hingereist war zuvor, war diese Fahrt nach West-Berlin etwas ganz Besonderes. Das war wirklich, als würde ich das erste Mal in den Westen gehen. Das heißt, 9. November war nicht das allererste Mal. Im Gegenteil, ich war schon öfter in West-Berlin gewesen. Aber jedem, glaube ich, war klar an diesem Abend, das war's. Und wir fuhren da an die Grenze ran. Ich war noch mit einer Bekannten dort im Auto und einem Freund. Und ich habe dann den ersten Grenzoffizier, der da stand, gefragt, sagen wir mal, kommen wir denn auch wieder zurück? Ja, ja, kein Problem, fahren Sie mal rüber. Und dann der zweite sagt, ja, keine Ahnung, wir kriegen ja ständig wechselnde Befehle. Und wir mussten unseren Ausweis zeigen und bekamen einen Stempel. Und ich kriege das Ding zurück und gucke, der Stempel ist auf dem Passfoto. Und ich habe später herausgefunden, dass es für ungefähr 1-2 Stunden die Anweisung gab, alle Ausweise auf dem Passfoto zu stempeln und dann sollten die Leute nicht mehr reingelassen werden. Also das ist natürlich dann nicht dazu gekommen, aber ich habe den Ausweis noch. Und als ich dann darüber fuhr an diesem Abend und die Leute hauten da auf das Dach vom Auto, ich hoffte keine Beule reinzukriegen, das war klar irgendwie, jetzt ist es wirklich Schluss.
Aber kurz vor Schluss entstanden noch tolle Fernsehfilme im Auftrag der DEFA, die erste Reihe nach dem Buch von Hermlin vom Vater 1951 mit Ulrich Mühe und Johanna Schall in tragenden Rollen, auch Walter Plate, Roman Kaminski, Dagmar Manzel, Christine Schorn, Jenny Gröllmann, Jutta Deutschland, Katja Parüla, Dieter Mann, Reimer Johannes Bauer, Silke Matthias, Peter Sodann, Manfred Gorr, Janina Hartwig, Christian Grashoff, Klaus Piontek, Arno Wisch, Daniel Minetti, Klaus Gerke, Karl-Heinz Heunski, eventuell auch demnächst hier im Interview. Pierre Bliss war hier schon, Matthias Freihof. Die Verfilmung war bei uns Schulhofgespräch. Da sie im MDR sehr lange noch ausgestrahlt wurde, aber immer in einer gekürzten Fassung, besorgte ich mir das Original Schweineteuer aus dem Rundfunkarchiv, sah es vor einigen Jahren mit meinem Sohn und war dann selbst erstaunt, was für Hardcore-Kultur das eigentlich war, auch von der Stilistik. Interessant, zur Wendezeit lief das Ganze auch im Fernsehen der BRD, wurde dort ähnlich frenetisch bejubelt, da hier die Widerstandskämpfer differenziert gezeigt wurden. Für mich ergibt sich so auch ein Bild dieser Zeit. Man sah Antifaschismus auf beiden Seiten. Eine Aussage wie diese:
Freiheit ist für uns wichtiger als
Dresden.
Ich sagte es diese Woche schon mal, bei Aussagen wie dieser wäre die Feuerwehr ausgerückt. Unvorstellbar. Und wenn ich sowas heute höre, frage ich mich doch manchmal, ob das, was da 1989 geschehen war, wirklich gut war für Europa. Aber führe dahin.
Also zum Über den Tisch ziehen gehören immer zwei. Der, der zieht und der sich ziehen lässt. Ich glaube, dass die Ostdeutschen eine Wiedervereinigung erster Klasse bekommen haben. Ich weiß, dass das viele nicht gerne hören, weil sie sich beschweren über dies und jenes. Aber wissen Sie, es ging den meisten Menschen finanziell danach wesentlich besser. Sie lebten in einem freiheitlichen System, sie konnten reisen. Manche haben vielleicht sich nicht wirklich verbessert in ihrem Leben, aber zumindest ging es ihnen nicht schlechter.
Differenziert möchte ich hier recht geben. Für Amtsträger mit hohen Gehältern wird der Absturz spürbar gewesen sein. Der mittlere und kleinere Arbeitslose, wie zum Beispiel auch meine Eltern, die nach der Wende nicht wieder auf die Füße kamen, hatte dennoch einen in Teilen höheren Lebensstandard. Ich erinnere an deutlich größere Autos, größere Fernsehapparate, aber auch größere Urlaubsreisen. Es wäre verlogen, das nicht zu erwähnen.
Das Dossier.
Zum Beispiel schöpferische Menschen, die aber in Konsumismus keine Selbstbeglückung zu finden vermögen, wird es schon schwieriger gewesen sein.
Der Umgang mit den Leuten im Ostdeutschland, der ehemaligen DDR, der war ungeschickt. Übrigens auch der Umgang mit Russland war in den 90er Jahren sehr ungeschickt. Dieses Triumphgeheul, diese vor Kraft nicht laufen können, wir sind die Sieger der Geschichte, wir haben es geschafft, der Osten ist besiegt. Wenn man mit zu großer, stolz geschwellter Brust sozusagen herumläuft und sagt, hier, ich habe gewonnen und du musst dir das mal lernen, das fällt einem auf den Fuß. Vieles, was wir heute erleben in Deutschland, gerade in Ostdeutschland meine ich, hat etwas damit zu tun, dass die Deutschen im Osten des Landes, insbesondere natürlich in den 90er Jahren, gedemütigt wurden. Sie wurden gedemütigt, nicht weil man vorhatte, sie zu demütigen, sondern es geschah eben gerade, weil diese Arroganz des Westens sich nicht bremsen konnte. Ihr seid jetzt zwar natürlich irgendwie Deutsche, aber ihr müsst erst mal lernen, ihr wart ja in der DDR, ihr wisst ja gar nicht, was los ist, wir werden euch das jetzt mal zeigen und ihr kriegt auch erstmal den halben Lohn. Und das hat die Leute sehr gekränkt. Sie waren ja verliebt in den Westen. Sie haben den Westen geliebt, sie wussten den Preis von jedem Waschmittel auswendig. Und sie wollten westlicher sein als die Westler. Und dann hat aber das Mädchen gesagt, ich will dich gar nicht haben. Und da war der Junge enttäuscht. Und dann irgendwann haben die Ostdeutschen gesagt, na gut, wenn ihr uns nicht wollt, wenn ihr uns so behandelt, dann sind wir eben wieder die Ossis, ist doch okay. Und dann hören wir wieder Pudis. Und dann hören wir wieder Schlager und dann kaufen wir wieder die Ostschrippe und dann essen wir wieder die Gurken da aus dem Spreewald und so. Und dann wählen wir die PDS, weil die ist der Stachel im Fleisch, die ist so wie wir und wenn ihr der Gysi wird euch schon zeigen, wo es lang geht. Und das haben sie eine Weile gemacht, obwohl sie eigentlich gar keine Sozialisten waren, aber es gab halt keine Alternative. Und jetzt gibt es eine Alternative, die heißt sogar so.
Scharf beobachtet die Fahrt ins Blaue. Einen großen Teil des Gespräches der Bundesstiftung Aufarbeitung blende ich hier aus. Der Themenkomplex Israel. Hier wird Hermlin, geboren 1965, im September seinem 60. Geburtstag entgegengehend, deutlich, wie ich es selten gehört habe. Ich rechne ihm das hoch an. Konventionen beugt er sich nicht. Das macht für mich einen großen Künstler aus. Zur aktuellen Politik.
Das ist übrigens ein großes Problem. Wir haben einfach es in der deutschen Politik nicht nur mit einer erschreckenden Inkompetenz zu tun. Ja. Also Leute, die ja vollkommen ungeeignet sind für ihren Beruf. Also ein Wirtschaftsminister, der nicht weiß, was eine Insolvenz ist. Eine Außenministerin, die von einer Kehrtwende um 360 Grad spricht. Also da muss man wirklich drauf kommen. Ja. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Also wenn jemand in meinem Orchester nicht wüsste, was F-Dur ist, hätte er wahrscheinlich keine Chance, länger als 5 Minuten in dieser Band zu sein. Diese Leute sind Minister und vertreten eine angeblich große Industrienation. Also das ist erbärmlich und peinlich. Aber abgesehen davon haben diese Leute eben auch keine Haltung. Ja. Ich weiß noch, wie alle Herrn Habeck bejubelt haben aufgrund seiner Erklärung damals auf X oder wo er die da veröffentlicht hat. Aber später hat er dann zum Beispiel auch eine andere Erklärung veröffentlicht, wo er schon festgestellt hat, dass die Handlungen Israels mit dem Völkerrecht nicht vereinbar seien. Er hat das festgestellt, obwohl das Gericht darüber noch gar nicht befunden hat. Er weiß das schon besser als das Gericht. Also, es arbeitet in den Deutschen. es spricht aus ihnen. Es spricht aus ihnen. Und das ist eine Erbkrankheit. Und dann haben wir Personalprobleme in der Politik. Wir haben Amateure dort. Wir bräuchten jetzt Leute vom, ich sag jetzt mal, um einen Namen zu nennen, vom Format eines Schmitz. Ja? Also jemand, der vielleicht kein großer Visionär ist, aber zumindest weiß, was zu tun ist, auch der Charisma hat zu sagen, jo, ich bin jetzt derjenige, der euch sagt, das müssen wir jetzt so machen, das ist nicht einfach, aber das ist der Weg. Und ich erkläre euch, warum und wieso. Gibt es nicht. So, das heißt, wir haben also ein Zusammentreffen von Krisen, die fundamental sind, mit einer sehr schlechten Stimmung in der Bevölkerung, die vielleicht sogar schlechter ist als die Lage, und einer politischen Klasse, sowohl in der Regierung wie in der Opposition, die unfähig ist. Ich sehe kein einziges politisches Talent in Deutschland, wirklich kein einziges. Und dann haben wir eine Presse, die so viel Vertrauen verspielt hat, wie man nur verspielen konnte. Ich habe heute gerade wieder gelesen, gestern gab es irgendeine Wahlarena, ja, und dann die ganzen Fragen waren also vorbereitete Fragen. Und die waren also eigentlich nur Propagandastücke von Leuten, die entweder den Grünen angehören, Fridays for Future und Linke. Das kann man machen, aber dann fühlen sich die Leute verarscht. Ja, und dann, ich habe das mir angeguckt, also ich habe mir die Fragen, diese kurzen Ausschnitte, aber so ein, ja, ich bin Landwirt und der Klimaschutz ist ganz wichtig und wir haben jetzt also ganz große Probleme, was wollen Sie denn machen? Sie müssen Quellklima. Dann stellt sich heraus, ja, bei Fridays for Future. Oder diese Einladung neulich, wo sie die Studenten eingeladen haben. Also das ist doof, das ist dumm. Ja, man verspielt damit das letzte Quäntchen noch vielleicht an Zutrauen, das Leute haben. Selbst jemand wie ich, der ja eigentlich zum Beispiel für die Öffentlich-Rechtlichen durchaus ist, also ich bin ja kein Feind von dieser Idee, sagt natürlich, also nee, danke. Also diese Art von Bevormundung ist einfach nur noch lächerlich. Und das hilft natürlich jenen, die sowieso sagen, das muss ja alles.
Beim Öffentlich-Rechtlichen neige ich ja mittlerweile auch dazu.
Wenn man einander da nicht mehr versteht oder wenn man über die Köpfe der Menschen hinweg regiert und wenn man den Menschen nicht zuhört. Mir muss ja nicht gefallen, was die sagen, aber zuhören muss ich schon. Wenn man das also nicht tut, dann setzt eine Entfremdung ein. Und eine Entfremdung in dieser Weise ist extrem destabilisierend. Und das sind eine ganze Reihe von Gründen, die ich jetzt aufgeführt habe. Dazu kommen natürlich die Krisen, durch die wir gegangen sind. Niemand ist daran schuld, dass es ein Coronavirus gab. Ja, das ist also außer vielleicht die Leute da im Labor. Aber man muss ja auch die Frage sich stellen, wie gehe ich mit dieser Lage um? Und wenn ich dann den Leuten, es sind ja immerhin ein Drittel der Menschen in Deutschland nicht so ganz begeistert gewesen, wenn ich denen dann sage, wenn ihr euch nicht impft, dann seid ihr potenzielle Mörder. Und wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann müsst ihr eine Erklärung unterschreiben, dass ihr nicht behandelt werden wollt, wenn ihr krank werdet, was also ziemlich faschistoider Gedanke wäre. Also diese Art des Geschreis, das damals auf beiden Seiten zugegeben, sich eingebürgert hat. Wir schreien ja alle nur noch. Es wird nicht mehr gesprochen, es wird geschrien. Es wird nicht mehr diskutiert, es wird nur noch mit Propaganda-Knüppeln aufeinander eingedroschen. Und wenn das Gespräch abbricht, naja, dann führt das irgendwann zu Gewalt. Also ich bin nicht besonders optimistisch, um das ganz klar zu sagen. Ich wüsste nicht, welches Wunder uns jetzt wieder zusammenführen könnte. Es müsste ja ein Wunder sein. Ich habe gelesen, es gibt jetzt ein Meteor, den man entdeckt hat, der uns vielleicht 2032 treffen könnte, das wäre vielleicht eine Chance. Ja? Independence Day, alle kommen zusammen, wir müssen uns retten. Ja? Aber ich habe das gehört, der ist nicht so groß, also er ist nicht groß genug für sowas.
Herr Mlin, was hast du vor? Lernen mit Schlager, Berluck.
Man muss der Bevölkerung zuhören. Also der Vance, was er da gesagt hat in München bei der Sicherheitskonferenz, das haben viele hier nicht gern gehört, aber da ist viel Wahres dran. Ich muss zuhören. Ich kann doch nicht einfach sagen, hier sind, weiß ich nicht, im Osten sind es 50% und das sind alles Faschisten und das ist Dunkeldeutschland und die müssen weg. Ja, wohin denn? Das sind unsere Menschen, die leben hier. Ja, meine Mutter hat mal meinen Vater gefragt, glaube ich, so um das Jahr 70 herum, ja Stefan, wie willst du denn mit diesem deutschen Sozialismus aufbauen? Und mein Vater guckte sie an und sagte, wir haben ja keine anderen. Das ist das Problem, wir haben keine anderen Menschen. Das sind die Menschen, und wissen Sie, es sollte schon gelten, dass das bessere Argument gilt. Das bessere Argument muss überzeugen. Wenn jemand etwas sagt, was ich für falsch halte, muss ich versuchen, mit einem besseren Argument ihn zu überzeugen und wenn ich ihn nicht überzeugen kann, so zumindest doch die zu beeinflussen, die diesen Menschen folgen. Indem ich aber den Leuten einfach nur sage, ihr seid wahlweise Faschisten, ihr seid Rassisten, ihr seid Gesundheitsmörder, was auch immer, beende ich das Gespräch, bevor es überhaupt begonnen hat. Und das führt zu einer weiteren Radikalisierung dieser Leute, die sich dann sagen, gut, wenn ihr mich Faschist nennt, wisst ihr was, dann bin ich eben ein Faschist. Und dann habe ich die Leute verloren, dann ist es weg, es ist vorbei.
Vorbei. Das ist ein Wort.
Lernen mit Schlager Jürgen Walter vorbei. Vorbei das Dossier mit André Hermlin. Und wenn man den Leuten schon nicht zuhören will, dann höre man zu der täglichen kleinen Audiodatei unser Dossier. Aber direkt zwingen wir uns in den Freitag, den 7. März 2025, einen Tag vor dem Internationalen Frauentag. Was sprach André Hermlin 1989 in das Mikrofon des Fernsehens der DDR? Heute noch hier in der kleinen Audiodatei. Aber jetzt erstmal flugs auf nach Köln.
Allahu Akbar, Allah.
Alles rüstet auf ins Nirvana. Gestern berichtete ich von Peking. China sei zu jeder Art von Krieg gegen die USA bereit. Charmant, aber auch US-Verteidigungsminister Hegseth. Auch die USA sind bereit für einen Krieg mit China. Ein südkoreanischer Kampfjet bombardiert beim Üben versehentlich ein eigenes Dorf. Hauptsache, wir sind bereit. Die Tagesschau jubiliert. Massive Aufrüstung als Antwort auf Trump. In der jungen Welt kommentiert Daniel Pratanovic Militarisierung monströs.
Radio Marabu.
Vielleicht ist ja an den Kometen, von dem André Hermlin sprach, doch etwas dran. Was sagte er 1989, heute hier noch in der Audiodatei? In die Fakten. Wladimir Putin schließt Zugeständnisse im Ukraine-Konflikt aus. Er suche eine Perspektive für eine lang anhaltende Ruhe und stabile Entwicklung. Elon Musk gibt zu Protokoll, europäische Staats- und Regierungschefs wollen einen ewigen Krieg in der Ukraine.
I can't hear you.
Die Tagesschau hetzt Fragen, sind die USA noch Partner oder schon Gegner? Olaf Scholz mag sie lieber als Partner.
Das ist richtig.
Hatte ich Ihnen schon die lustige Geschichte erzählt, dass Kriege am Ende zu denen zurückkehren, die sie haben wollen? Oder auch die lustige Geschichte zur deutschen Geschichte in den 30er Jahren. Da gibt es jetzt eine Meldung. Autos zur Rüstung. Deutsche Hersteller sollen Waffen produzieren. Der deutscheste aller Besitzer, BlackRock SE, größter Anteilseigner in der Rüstungs- als auch in der Autoindustrie. Wo er noch nicht ist, sollte besser geschlossen werden. Oder die Mitarbeiter werden dann natürlich zu Kriegsverbrechern. Dieses Auto wurde im deutschen Friedensstaat gebaut. Und es schoss nicht. Der Kreml meldet sich zu Wort. Er stimmt mit Mark Rubios Einschätzung von einem Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland überein. Rubio verbreitete sich auf Fox News. Israels Außenminister wollte nicht gewusst haben, dass in Kiew Holocaust-Täter verehrt werden. Einen wunderschönen guten Morgen in das kleine Land. Russland und Mali verstärken Zusammenarbeit in der Verteidigung. Und auch Myanmar unterstützt die russische Sonderoperation voll und ganz. Donald Trump plant die Abschaffung des US-Bildungsministeriums. Bildung soll künftig den einzelnen Bundesstaaten überlassen werden. André Hermlin im Fernsehen der DDR 1989, heute noch in der kleinen Audiodatei, Freitag, der 7. März 2025.
Ich wünsche Ihnen und allen Musliminnen und Muslimen weltweit einen gesegneten Ramadan.
Grüße in die BRICS. Und zurück nach Berlin zur Berliner Zeitung. Eine interessante Frage stellt Michael Mayer, bezogen auf die historischen Schulden von Friedrich Merz auf den Weg gebracht. Die Frage heißt, hat Merz gerade den Euro in die Luft gejagt? Grund? Ansprung von Staatsanleihen. Die NZZ spricht von Schuldenorgie. Gewinner, Banken, Hedgefonds und Spekulanten. Das hat Konsequenzen für die Staatsanleihen der Eurozone und globale Anleihemärkte. Eine Eurokrise wird gesehen. Sie haben Erspartes. Dumme Sache. Es poltert der bayerische Regent Markus Söder zu NGOs. In den Ministerien der Grünen haben diese sich wie Kraken ausgebreitet. Greenpeace im Außenministerium, Attac im Wirtschaftsministerium. Das geht so nicht gegenüber der Bild-Zeitung.
Glockenklang in der Ferne.
Ihr wisst ja, ich mag es lieber, wenn der Regent singt.
Alles
Hans-Jürgen Bayer 1976 in Tokio mit diesem Werk.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer von Radio Marabu. Bis bald wieder, euer Hans-Jürgen Bayer.
André Hermelin 1989 gleich zuvor. Mit KI lässt Deutschlandfunk Kultur Hans Rosenthal wieder auferstehen. Er moderiert wie vor 60 Jahren das klingende Sonntagsrätsel. Seine letzten Sendungen habe ich damals noch beim Rias gehört. Fritz Egner startet bei Schwarzwaldradio. Und hier zum Swing, André Hermelin.
Die Musik, das ist Dirty Dancing der 30er Jahre. Und in Deutschland gab es nach 1933 sogar im Maille-Schilder, wo drauf stand, Swing-Tanzen verboten. Nach dem Krieg gab es in der DDR in den 50er Jahren auch so einige Sorgen mit Swingmusik, aber die 50er Jahre sind lange her und wir machen wieder Swingmusik.
Bis Sonntag noch schön, dann Wetterumschwung, Schnee wieder in den Bergen.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Machabu, Alternative Music.